Heute ist es jetzt soweit. Mein Vater wird aus der U-Haft entlassen. Stefanie und ich sind auf dem Weg zum Gefängnis Limmental zu Dietikon.
Sind jetzt alle Angst vor dem, was passiert? Leute, die in der Schusslinie sind, quasi.
Explizit Betreibungsbeamtin, die dann das Ganze, falls dann zu einer Verwertung der Liegenschaft kommt, die das Ganze wird einleiten wird. Es ist alles, es ist Land. Alle kennen sich.
Ich wollte ihn in dieser Situation nicht allein lassen. Gleichzeitig weiss ich auch nicht, wie er drauf ist, wenn er jetzt dann gerade aus der Tür rauskommt. Wie reagiert jemand, der 6 Monate in U-Haft war und nicht einmal mehr zu Hause hat?
Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 4: Offene Rechnungen. Wir sind mit Karls Beistand vom Bahnhof verabredet. Er hat uns gebeten, seinen Namen nicht öffentlich zu machen. Keine Ahnung, wie Franziskas Vater auf ihn reagiert.
Ich gehe jetzt auf ihn zu. Also auch vielleicht ist auch vielleicht noch gut, wenn er nicht das Gefühl hat, wir kommen so als, also weiß auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal auf ihn zu und dann sage ich, schlage ich ihm dann das vor, dass wir alle mit dem Auto weggehen. Aber ich glaube, zuerst gibt es sowieso noch ein Hallo und ein Schwätzen mit allen anderen Leuten, die kommen.
Gut.
Also ich glaube, es kommen ein paar. Eben, so die. Ja.
Und Sie haben ein Hotelzimmer organisiert, oder?
Genau, im Hotel Arche habe ich die Gemeinde angefragt, ob sie etwas haben. Und sie haben für 10 Tage ein Zimmer im Hotel Arche noch voll reserviert.
Und angenommen, also wenn er jetzt sagt, ich gehe sicher nicht dort hin, wohin gehen wir dann? Wohin fahren wir?
Dann soll er nach meiner Meinung einen Wunsch äußern. Und wenn er nicht kann, wäre ich froh, man würde irgendwo in die Region fahren, damit er sich noch mal überlegen kann, noch mal entscheiden kann.
Also, da würden wir einfach mal Richtung Knonau fahren, ja. Und schauen. Also, ja. Ziemlich sicher würde er direkt auf Knonau, würden wir dort auch hinfahren?
Von mir aus kein Problem, ja.
Okay,
ja.
Okay.
Ja. Schauen
wir
mal. Ja,
genau. Sie haben auch ein Auto organisiert, ne?
Ja, genau. Das ist vom Sozialdienst.
Ja. Es kommt mal wieder alles anders. Zuerst haben wir ja gemeint, kein Mensch holt ihn ab. Aber jetzt hat mein Vater offenbar für seine Entlassung ein ganzes Empfangskomitee organisiert. Aus dem Gefängnis heraus hat er Zeitungen und das Fernsehen angeschrieben und die Kästen gegen ihn mobilisiert.
Nein, ich glaube, es geht noch da. Es ist etwas so Surreales, den Vater im Gefängnis abholen.
Du musst wahrscheinlich gleich auch abstellen, oder?
Ja, also vielleicht kannst du vielleicht abstellen. Also, schau ein bisschen weg aus der Sicht. Das ist auch laut.
Gefängnis, grüezi.
Guten Morgen, da ist Engelhardt. Wir kommen meinen Vater abholen.
Jawohl, es ist noch früh. Ich muss mich schnell erkundigen, wie lange das geht, weil er muss verpackt werden etc. und abgerechnet.
Okay. Dürften wir reinkommen oder müssen wir nicht draussen warten?
Wir müssen schnell draussen warten.
Okay.
Ich melde mich wieder bei Ihnen.
Danke.
Als wir ankommen, steht noch niemand vor der Tür. Keine 2 Minuten später aber kommt ein entschlossen grinsender Mann die Treppe hoch.
Aha, da kommt jemand. Grüezi.
Ich komme hier zur Unterstützung.
Aha. Wer können wir Sie unterstützen?
Herr Engelhardt.
Sie kennen den?
Wie?
Kennen Sie den Engelhardt?
Nein, kenne ich nicht, aber ich habe mich schnell Kunde gemacht natürlich in den Medien. Und mir ist der Fall klar. Also, ich war auch 5 Jahre verwahrt, ich bin auch ein Staatskritiker. Aha. Ich bin der Richterbeisser. Ich bin auch bekannt in der ganzen Schweiz. Also,
der Richterbeisser?
Ja. Wie?
Was haben Sie gesagt, dem Richter?
Ja, der Richter bissen.
Sicher?
Er hat mich angegriffen gehabt, im Schweizer Kasten, dann kann ich hier in den Finger bissen.
Okay.
Und jetzt natürlich, sind ja auch Gegner von unserem Justizsystem. Und nach 3 Minuten habe ich schon gewusst, sie sind die Tochter.
Ja.
Ich halte das Mikrofon festgedrückt, um nicht laut loszulachen. So absurd ist diese ganze Szene. Auch als eine zweite KESB-Gegnerin dazukommt, nickt der Beistand nur. Fast schade, dass kein Fernsehteam gekommen ist.
Ja, genau. Jetzt runter, look. Hallo, hallo.
Guten Tag.
Hoi. Hoi. Hoi, Papi.
Plötzlich geht die Tür hinter uns auf und Karl Engelhardt kommt heraus. Nur im Pulli und mit Plastiktüten in beiden Händen. Ein kleiner, dünner Mann mit grauen Haaren und langen Fingernägeln. Er wirkt verwirrt und Franziska nimmt ihn erstmal in den Arm.
Du doch abstellen, bist du abstellen. Ja, aber ich habe die Mami hat eine Jacke gekauft. Willst du sie gerne haben?
Nein, nein, noch nicht. Nein, schon gut.
Doch, komm, ich gebe dir.
Ich nehme dich gerne alles.
Ja, also, aber weißt du, musst du nicht gerade jetzt kaufen. Das ist mal da. Jetzt ist er auspacken. Hast du jetzt heute Morgen gegessen?
Ja, ja, habe ich schon.
Karl fährt mit ins Hotel nach Affoltern, wenn wir ihn anschließend nach Knonau bringen. Noch auf der Straße fängt er an zu rechnen, wie hoch er den Staat verklagen kann.
Für den Aufenthalt von da, oder? Da stelle ich dann dem Staat eine Rechnung, oder?
Es wird immer schlimmer.
Aber auch gerechnet 1000 Stutz im Tag, oder?
Der Mann, der sich selbst Richterbeißer nennt und heute früh um 4 Uhr aufgestanden ist, plädiert für eine realistischere Kalkulation. Aber Karl hört ihm gar nicht zu.
Ja, das ist einfach mein Lohn.
Ja, lass mal, mehr als 12 Franken kann man nicht realisieren.
Ja, ja, aber das ist, ja, man muss einfach mal schauen, oder?
Praxis.
Wenn man geht.
Das?
Es ist ein bisschen kalt.
Nein, nein, ist nicht kalt.
Ich finde es kalt. So,
wie lange ist es?
Ja, ja.
Nein, vorne.
Ich bin jetzt doch erleichtert, dass mein Vater mit uns mitfährt und nicht mit den KESB-Gegnern ins Auto steigt. Während der Fahrt schalten wir aber das Mikrofon aus, dass er einen Moment Ruhe hat.
Auf der Fahrt erzählt Karl viel von sich. Was er im Gefängnis gegessen hat, wem er geschrieben hat, was er im Fernsehen gesehen hat. Seine Armbanduhr steht noch auf Sommerzeit. Auf mich wirkt er nicht wie jemand, der andere Menschen bedrohen, angreifen oder erschießen könnte. Weil im Hotel das reservierte Zimmer noch nicht fertig ist, setzen wir uns in den Flur. Bevor wir weiter aufnehmen, brauchen wir unbedingt Karls Einverständnis.
Ich werde einfach auch noch mal sicher sein, dass, für dich, dass dir das bewusst ist, eben, dass wir haben, ich habe durch das, dass ich deine Tochter bin, auch ein bisschen mehr Zugang zu gewissen Dokumenten und so. Und ob es für dich gut ist, auch wenn ich gewisse Sachen daraus zitiere.
Nein, ich muss es so sagen, dass dich quasi euch quasi die Federführung kann. Quasi, oder?
Also wir dürfen aus gewissen Dokumenten,
Ja, ich gebe dir alles.
Zitieren. Vielleicht, weißt, sind gewisse Sachen, sind du und ich, sind wir uns gar nicht einig?
Ja, ja, das weiß ich doch schon.
Ist das klar, oder?
Ja.
Wir haben das schon seit vor 20 Jahren, habe ich dir schon gesagt, dass ich nicht einverstanden bin mit deinen vielen Sachen oder Sachen.
Ja, sicher.
Ich glaube, das, worauf du hinaus wolltest und was uns wichtig ist, wir versuchen sehr gewissenhaft mit der ganzen Geschichte und mit dem ganzen Material umzugehen.
Genau.
Aber es kann natürlich passieren, dass wir nicht deiner Meinung sind und wir das sozusagen so schildern, mit bestem Wissen und Gewissen, wie wir das sehen, aber das muss sozusagen nicht unbedingt...
Meine Sicht sehen, genau. Mhm.
Und dafür brauchen wir einfach dein Einverständnis, weil wir natürlich deine Geschichte erzählen.
Ja, das verstehe ich schon, ja, genau.
Das stimmt für dich?
Das stimmt soweit. Mhm. Für mich? Mhm. Wie hat das kommen können, dass ich jetzt an dem 25. Mai verhaftet worden bin?
Das wollen wir jetzt versuchen. Aufrollen, wie es so weit kommen konnte, dass Karl ins Gefängnis musste. Aber wo fangen wir an? Mit dem Brand? Der Zwangsräumung? Wann hat der Streit mit der Gemeinde eigentlich genau angefangen? Endlich können wir Karl das alles selbst fragen.
Und wenn du das jetzt beschreiben würdest, wie würdest du sagen, wie ist es dazu gekommen, dass es sich so hochgeschaukelt hat?
Sie haben sich selber nicht zu helfen gewusst. Sie haben immer andere Leute zugezogen gehabt, um irgendetwas. Es ist jetzt schwierig, wo man jetzt mit Wut anfangen, aber es ist dann plötzlich der Punkt gekommen, wo sie einfach gefunden haben, das gehe nicht, dass so viel Baumaterial oder so einfach bei uns im Garten rumsteht, oder?
Und was hätten sie machen sollen, findest du, die Gemeinde? Statt
Nein. Die Denkmalpflege hätte Kontakt aufnehmen mit mir oder so. Oder mit uns. Dann hätten wir darüber reden können, ja, was stört jetzt euch ganz genau. Aber das war ja nicht der Fall gewesen. Es ist von Anfang an darum gegangen, dass einfach alles weg muss, oder?
Der Gemeinde jetzt?
Genau. Mhm. Diskussionslos einfach alles weg, oder?
Karl hat das Gefühl, es ging der Gemeinde gar nicht um seine Sachen, sondern man wollte ihn einfach loswerden.
Bist du das letzte Mal, hast du das letzte Mal mit der Gemeinde so geschwätzt gegangen mit der Behörde? Weißt du das noch?
Sie haben ja nicht willen.
Du hast es probiert.
Vermutlich, ich kann im Moment kann ich es nicht sagen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, in Gottes Namen, dann kommen sie halt, tun das Zeug mal weg.
Die Gemeinde habe schon seit Jahren das Gespräch mit ihm gesucht. Das hat der Gemeinderat uns schriftlich mitteilt. Mein Vater hat aber alle Entscheide angefochten und sie bis vor Bundesgericht weitergezogen. Vergeblich. Im Sommer 2015 hat dann die Gemeinde die Zwangsräumung durchgeführt. Sie hätten müssen wegen der Vorgaben der Denkmalpflege und wegen, Zitat, gewässerschutzrechtlichen, feuerpolizeilichen und hygienischen Aspekten. Für die Räumung hat die Gemeinde meinem Vater dann 170'000 Franken in Rechnung gestellt.
Ein grosses Problem ist, dass die Räumung, also es geht immer dann wieder zurück, die Räumung, die sie 2015 veranstaltet haben, die Art von dieser Räumung illegal war, oder? Wenn ich jetzt sage, ich verreise jetzt hier, ich verkaufe den ganz Kasumpel, dann gebe ich ja denen Recht, damit die das dazu mal gemacht haben. Das ist das Hauptproblem, oder?
Was ich höre, ist, dass das Schwierigste gar nicht ist, das Grundstück oder Knoner loszulassen, sondern den Streit loszulassen.
Die rechtliche Situation wird ich geklärt haben.
Worum auch immer es bei dem Streit genau ging. Franziska rät ihrem Vater, das Grundstück jetzt zu verkaufen und aus Knoner wegzugehen. Bis der ganze Konflikt rechtlich aufgearbeitet ist, könnte es nämlich längst zu spät sein für einen Verkauf. Die Hypothek auf seinem Grundstück ist nicht abbezahlt und zusätzlich hat er noch fast 400'000 Franken Schulden.
Seine Rechnung geht anders. Er schuldet niemandem etwas, im Gegenteil. Die Gemeinde schuldet ihm 2,5 Millionen Franken als Entschädigung für Zwangsräumung.
Ja, aber die Gemeinde fordert ihr Geld jetzt zurück. Und damit könnte Karl sein Grundstück ganz verlieren.
Was ist denn, wenn tatsächlich es zur Zwangsversteigerung kommt?
Das kann nicht sein.
Das kann
eben
schon sein.
Nein! Doch, wenn sie noch nicht rechtens, nein, wenn es nicht rechtens ist.
Das ist deine Interpretation.
Ja.
Also das Problem ist einfach, ich habe einfach Angst, oder? Dass du so fest auf deinem Standpunkt beharrst und ich hätte so fest Hoffnung, dass du vorher noch das Ruder rumziehen könntest, um zu finden, okay, ich beharre jetzt nicht mehr so fest auf meinem Standpunkt, aber verliere dafür nicht alles. Weil wenn es zur Zwangsversteigerung kommt, mit grosser Wahrscheinlichkeit noch weniger fürs Haus und fürs Grundstück und dann bleibt dir noch weniger übrig und schlussendlich bleibt natürlich auch für mich gar nichts mehr übrig oder für uns als Erbe. Also ich meine, logisch denke ich auch noch ein bisschen in die Richtung, weil mal so viel da gewesen ist, oder? Das ist einfach so traurig.
Aber, eben das finde ich als Verrückte. Dass Leute, die mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun haben, das Gefühl haben, sie müssen darüber bestimmen. Und darum meine ich, die Sache muss aufgearbeitet werden.
Wir drehen uns im Kreis. Das Gespräch mit Karl macht mich ungeduldig. Wir fragen ihn etwas, er nickt und geht scheinbar auf unsere Frage ein und dann biegt er jedes Mal vom Thema auf seine immer gleiche Spur ab, dass ihm Unrecht getan wurde und er eigentlich das Opfer ist. Und ich merke, wie ich ihm gar nicht mehr zuhöre.
Was den Brand angeht, da ist mein Vater überzeugt, dass jemand sein Haus angezündet hat. Irgendwann werde sich schon jemand verplappern am Stammtisch.
Es ist ja so, die Polizei schließt eigentlich zwei mögliche Brandursachen nicht aus. Also dass die eine Möglichkeit ist, dass es sich selbst entzündet hat und die andere Möglichkeit ist, dass tatsächlich jemand es angezündet hat. Also sei es, dass er eine Zigarette über den Zaun geschnippt hat oder ein Streichholz, sowas. Ne?
Mhm. Wobei, da muss man noch sagen, also ich habe ja mit gewissen Verantwortlichen geschwätzt und dort ist schon... hat man herausgehört, dass die eine Variante, also das mit dem Selbstentzünden von so einem Leinöl, so quasi in dem Zelt, wo das Feuer ausgebrochen ist, eher unwahrscheinlich ist. Weil anscheinend mein Vater an dem Tag nicht dort gross irgendwie etwas gemacht hat. Also, die Variante ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Sie dürfen sie aber trotzdem nicht ausschliessen.
Mhm. Also, das heisst, man geht tatsächlich eher davon aus, dass jemand vorsätzlich das Feuer gelegt hat.
Ja, also das habe ich rausgehört, ja. Mhm. Ja.
Und das bringt uns eigentlich zurück zu dem Video.
Eigentlich müssten wir ihn jetzt mal konfrontieren. Also ihn mal besuchen oder ich müsste ihn anrufen.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, das ist recht heikel. Also,
wegen?
Ja, hey, wenn der irgendwie... Also erstens mal, angenommen, der Typ ist es. Und jemand kommt jetzt so und er meint, das ist jetzt gegessen, die Ermittlungen sind abgeschlossen und ich bin fein raus. Und dann nachher kommt er ein Telefon über, das wieder irgendwie das ganze Kapitel wieder aufmacht. Ich habe einfach Schiss, dass das in ihm etwas auslöst, dass er etwas unternehmen könnte, wo nachher angenommen, es würden irgendwie noch Ermittlungen wieder aufgenommen, etwas vernichten könnte, irgendwelches Beweismaterial oder so.
Was sollte das sein zum Beispiel?
Ja, dass er irgendwie das Handy wegrührt. Ich meine, ich fände es auch interessant. Ich fände es super interessant, um mit ihm direkt zu sprechen.
Also was wäre denn die Alternative?
Ich kontaktiere also vier Detektive und eine Profilerin. Aber niemand will mit uns genauer in den Fall hineinschauen. Allen ist die Sache zu heiss. Brandstiftung, sagen sie, sei ein Offizialdelikt. Also ein Fall, den die Behörden ermitteln müssen. Darum ihr Rat, mit so einem Hinweis müsst ihr zu der Polizei.
Hui, und das ist heikel, weil dann verdächtigen wir jemanden, dass er das Haus seines Nachbarn angezündet hat. Aber wenn wir den Hinweis jetzt einfach unter den Tisch fallen lassen, dann wird der Brand ja nie aufgeklärt.
So zynisch, dass es auch tönt, eigentlich wäre der Brand für meinen Vater die Chance gewesen für einen Neuanfang. Allein das Grundstück zu Knonau ist gut 1,5 Millionen wert. Zusammen mit dem Geld der Gebäudeversicherung könnte er mit einem Schlag alle Schulden tilgen. Und es würde ihm sogar noch genug übrig bleiben für einen Lebensabend ohne finanzielle Sorgen. Für das müsste er aber überhaupt einmal an einen Verkauf zustimmen. Und das wird er kaum. Zufällig habe ich erfahren, dass er sich ein Baugerüst gekauft hat für 9'000 Franken. Auch mein Bruder ist fassungslos, als ich ihm davon erzähle. Unfassbar, oder?
Das ist ja. Also sonst wäre noch eine gute Nachricht, dass er 6 Monate dauerhaft überlebt. Aber es ist wie wenn nichts passiert wäre.
Mhm. Einsicht von null.
Also ich meine, nicht mal in einer 6 Monate in einer Zelle nachdenken hilft irgendetwas.
Das ist einfach krank, oder? Also ich meine, ich kann ja nicht darüber nachdenken, in seinem Kopf stimmt es so und ist das einzig Wahre.
Was können die beiden jetzt eigentlich noch tun, um ihren Vater vor dem Ruin zu bewahren? Karl Engelhardt hat seit fast 30 Jahren kein regelmäßiges Einkommen. Bis zu ihrem Auszug 2011 hat ihn seine Frau finanziert. Seitdem lebt er von einer kleinen Rente.
Es geht um so viel Geld, wo nicht einmal er erwirtschaftet hat, sondern das ist irgendwie von Mami, wo sie das geerbt haben. Das ist alles dort drin und es ist einfach nur, weil er das einfach verscherbelt. Das kann man einfach verscherben lassen. Es ist wie wenn jemand irgendwie Kaffee am Deckel sammelt und irgendwie 2 Millionen dafür ausgibt. Und wir finden alle rundherum, es spinnst du eigentlich? Also, und das war nicht einmal dein Geld gewesen.
Und dann sind da ja noch die ganzen Scheunen, die Karl für seine Sachen in der Region angemietet hatte. Die meisten der Mieten konnte er allerdings schon länger nicht mehr zahlen. Trotzdem können die Besitzer die Scheunen nicht neu vermieten, weil noch all die Sachen drin sind.
Ich hatte wirklich irgendwie noch die Hoffnung, dass mein Vater zur Einsicht kommt. Aber wenn nicht einmal die 6 Monate... Okay, er war in Haft, aber er hatte Zeit zum Nachdenken. Wenn nicht einmal das Klick macht bei ihm, dann schaffe ich das auch nicht mehr.
Er würde uns vorher verkaufen, bevor er seine Sachen würde loswerden. Er würde alles zuerst verkaufen. Also,
das ist nicht einmal nur sein Lebenswerk, sondern das ist er. Das sind Teile. Das ist, glaube ich, sogar so eine Definition auch von dieser Krankheit. Das sind wie Teile von ihm. Das ist wie eine Gliedmasse von ihm. Eigentlich so wie jedes einzelne Stück. Es ist wie wenn wir ihm irgendetwas amputieren.
Was kann Franziska jetzt noch tun? Eigentlich bleibt ihr und ihrem Bruder nichts anderes übrig, als den eigenen Vater finanziell zu entmündigen. Aber geht das überhaupt? Nächstes Mal.